Moin und herzlich willkommen zu meiner 58. Episode meiner 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Heute halte ich in den Händen das Buch Der Prophet von Khalil Gibran, aus dem ich meine individuellen Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Mein Name ist Martin Trositz und ich habe mir vor bummelig 4 Jahren die Erlaubnis gegeben, meinem Leben doch mal eine völlig neue Wendung zu geben. Das hatte unterschiedlichste Ursachen. Der Tod meiner Mama, aber auch die Geburt meiner beiden Kinder, auch ein gewisser mangelnder Fortschreiten im Beruf hat dazu geführt, nochmal mein Leben auf den Prüfstand zu stellen und Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel mich nochmal beruflich neu zu orientieren, jetzt auch die Entscheidung zum Beispiel meinen Lebensmittelpunkt nochmal zu verlegen. Und ja, dieser Podcast ist irgendwie zu einem Begleiter und zu einer Dokumentation meines Wandels geworden, weil ich hier regelmäßig teile, was ich aus den Büchern ziehe, die ich so lese. Und ich habe festgestellt, dass das, was ich hier teile, natürlich viel mehr über mich sagt als über die Bücher selbst. Und so ist es irgendwie auch ein Konservieren meiner Erfahrungen, meiner Entwicklung geworden und gleichzeitig aber auch ein Ausdruck geworden meiner persönlichen Leidenschaft, die darin besteht, selber immer weiter zu lernen und dieses Lernen eigentlich zu festigen, indem ich es weitergebe, indem ich lehre. Und das ist ja irgendwie so eine gewisse Form der Zweckbeziehung. Und ich hoffe, einfach mit meinen Ausführungen dich ein wenig inspirieren zu können zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Lebensfreude, weil das einfach Aspekte sind, die mir in den letzten Jahren sehr wichtig geworden sind und die ich versuche, in mein Leben zu ziehen. Und dieses Buch ist in mein Leben gezogen worden in Form eines Geschenks. Das ist quasi eine Premiere, denn ich habe dieses Buch zusammen mit vielen anderen Büchern geschenkt bekommen von einer Hörerin. Ja, ich habe dann irgendwann mal Post bekommen von Katja P. Ganz, ganz liebe Grüße, ganz lieben Dank. Und habe einige davon schon gelesen und jetzt habe ich die Gelegenheit mal zu teilen, was ich aus dem Buch von Khalil Gibran herausgezogen habe. Und ganz ehrlich, hast du schon mal von dem Buch oder von dem Autor gehört? Ich frage nicht ganz ohne Grund, denn als ich dann den Klappentext las über den Autor, dachte ich mir, hä? Was ist hier los? Habe ich irgendwie eine literarische Lücke aufgetan? Ich kannte dieses Buch nämlich tatsächlich nicht. Und als ich dann ein paar Infos zum Autoren las, hatte ich mich schon gefragt, wie mir dieses Buch entgangen sein konnte, als Deutsch-LK-Schüler und ja durchaus jemand, der ein paar Bücher schon mal gelesen hat. Also da war ich etwas verwundert und ich möchte ganz kurz mal mit dir ein paar Zeilen teilen, die hier niedergeschrieben sind zum Autoren, um einfach schon mal so ein bisschen die Flughöhe dir mitzugeben. Elvis Presley soll das Buch Der Prophet auswendig gekannt haben. Johnny Cash liebte die Texte, auf die ihn seine Frau June Carter aufmerksam gemacht hatte, derartig, dass er 1996 unter dem Titel The Eye of the Prophet sogar eine von ihm selbst gesprochene Hörbuchversion mit Ausschnitten aus Gibrans Werk veröffentlichte. Die Beatnik- und Hippie-Kultur der 1960er und 70er Jahre ist ohne Gibrans Werk kaum vorstellbar. Dessen Einfluss kann höchstens mit dem von Antoine de Saint-Exupérys Der kleine Prinz verglichen werden. Junge, also natürlich Antoine de Saint-Exupéry ist natürlich bekannt, der kleine Prinz auf jeden Fall. Aber ich war etwas irritiert, Khalil Gibran, der Prophet, noch nie gehört zu haben. Aber ich werde dir dieses Werk jetzt gleich etwas näher vorstellen, wobei der Begriff des Werks vielleicht ein bisschen übertrieben ist, denn dieses Buch kommt in einem sehr praktischen Format einher. Es handelt sich nämlich hierbei um ein Reklamheft. Na, und falls du wie ich früher im Deutsch-LK gesessen hast, dann kennst du wahrscheinlich Faust oder die Leiden des jungen Werther in so einem gelben Einschlag im Arschtaschenformat. Ja, so kannst du dir dieses Buch hier vorstellen. hat auch nur, in Anführungsstrichen, nur 78 Seiten und erinnert mich so ein bisschen an das Handbüchlein der Moral von Epiktet. Und ich habe dieses nur 78 Seiten in Anführungsstrichen gesetzt, weil das erst einmal nichts aussagt über die Qualität eines Buches. Denn ich bin der Meinung, dass es eine Kunst ist, Weisheit mit wenigen Worten zu transportieren. Und das gelingt Khalil Gibran hier sehr, sehr gut. Und ich glaube, Goethe wird zugesprochen, mal gesagt zu haben, mein lieber Freund, ich würde dir gerne einen kurzen Brief schreiben, aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Einfach um nur nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass sich kurz zu fassen tendenziell eher ein Qualitätsmerkmal ist, als jetzt zu sagen, boah, 78 Seiten, was soll ich da lernen? Und in diesem Buch geht es tatsächlich auch um einen Propheten, der nach 12 Jahren Aufenthalt in einer Stadt seine Heimat, diese Stadt verlässt in Richtung Heimat. Und die Bürger dieser Stadt bitten ihn ein letztes Mal, seine Weisheiten zu verkünden, was er dann in 26 kleinen Reden macht zu unterschiedlichen Themen. Und in diesem Buch sind 28 Kapitel, ja, 26 kleine Reden zu unterschiedlichsten Themen. Und Kapitel 1 und Kapitel 28 geben den Rahmen. Kapitel 1 ist die Ankunft des Schiffes, das Schiff, das eben diesen Weisen, diesen Propheten abholen wird. Und Kapitel 28 ist dann der Abschied, also dann die Abreise des Propheten. Und dazwischen 26 Kapitel, die predigtähnliche Ansprachen sind zu den Grundfragen des menschlichen Lebens. Und da geht's los mit Liebe, über Kinder, Essen und Trinken, Arbeit, Häuser, Kleidung, Freiheit, Selbsterkenntnis, Lehren, Freundschaft, Reden, Zeit, Gut und Böse, Gebet und so weiter und so fort bis zum Tod. Und predigtähnlich trifft auch ein bisschen diesen Sprachstil, denn das wirkt auf mich, also wirkt nicht nur, sondern ist, kann man tatsächlich auch sagen, etwas altertümlich daherkommend, denn dieses Buch hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Na, wenn man vorhin schon gehört hat oder wir gehört haben, Elvis Presley und Johnny Cash haben viel darauf gehalten, dann weiß man schon mal, okay, das ist jetzt nicht in den letzten 10 Jahren entstanden. Ich möchte noch ein bisschen ausholen und eingehen auf den Autoren selbst, der mir, wie gesagt, unbekannt war und ich mich tatsächlich frage, wie konnte das passieren? Ich lese mal ein bisschen weiter zum Autor. Doch wie kam es zu dem nahezu beispiellosen Erfolg des Bandes? Ein kurzer Blick auf die Biografie von Khalil Gibran mag weiterhelfen. Ihn prägte ein Interesse an verschiedensten kulturellen und religiösen Strömungen, die er in Der Prophet zu vereinigen suchte. Er emigrierte als Teenager mit seiner Familie, halte ich fest, 1895 vom heutigen Bschari im Libanon nach Boston in die USA. 1897 kehrte er in den Libanon zurück und studierte dort Kunst, Französisch und arabische Literatur. 1908 studierte er in Paris unter anderem Kunst und europäische Literatur, doch 1912 zog es ihn wieder in die USA nach New York zurück. Nach ersten literarischen Versuchen erschien, halte ich nochmal fest, 1923 Der Prophet, an dem er mehrere Jahrzehnte gefeilt hatte und das zu einem der bestverkauften Bücher aller Zeiten werden sollte. Gibran gilt nach Shakespeare und Lao Tse als einer der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Ja, Junge, wie konnte dieser Knabe an mir vorbeigehen? Es ist und bleibt mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob die einfach nur hier hinten extrem dick auftragen, aber ich habe natürlich mal ganz kurz bei Amazon nach Der Prophet gesucht und habe festgestellt, dass es wirklich eine Vielzahl an Ausgaben gibt, teilweise auch mit Illustrationen von ihm selbst. Und ja, ich scheine da tatsächlich eine literarische Lücke gehabt zu haben, die ich nun schließen durfte. Und ich finde, die Besonderheit dieses Buches liegt vor allen Dingen auch in der Zeit der Entstehung. Also dieses Buch ist ja vor über 100 Jahren geschrieben worden. Und ich habe die Wahrnehmung, dass die Weisheit, die darüber transportiert wird, auch heute noch Gültigkeit hat. Also man kann fast von einer universellen Gültigkeit sprechen. Und das reiht sich dann so ein, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, von Epiktet, Handbüchlein der Moral, das reiht sich so ein bisschen ein in diese, ich nenne es jetzt mal Primärliteratur, auf der ja auch viele heute erscheinende Selbsthilfebücher einfach fußen. Denn ich bin der Meinung, dass ganz viele Selbsthilfebücher, die halt in den letzten Jahren erschienen sind, in der Regel einfach nur neuer Wein in alten Schläuchen ist. Und das ist auch nicht weiter tragisch. Das ist ja völlig in Ordnung. Ich glaube, dass jeder Autor natürlich versucht, mit seinen eigenen Worten das so wiederzugeben, dass er seine Nachricht halt an die weitergeben kann, die empfänglich sind für diese Art der Darstellung. Und es ist schon etwas sperrig, natürlich, jetzt so ein Buch zu lesen. Aber mir hat es auf jeden Fall große Freude bereitet. Und 78 Seiten klingt ja erstmal nicht viel. Es bedarf doch eines Gewissens häufiger Lesens, um tatsächlich auch so die Weisheiten aufzunehmen, die der Autor teilt. Und meine Learnings habe ich jetzt einfach sortiert, wie sie chronologisch auch in diesem Buch auftauchen. Mein Top-Learning Nummer 1 beschäftigt sich mit der Ehe. Mein Learning Nummer 2 beschäftigt sich mit dem Lehren. Und mein Learning Nummer 3 ziehe ich aus dem letzten Kapitel, aus dem Abschied, wo der Prophet nochmal so richtig ausholt mit Weisheit. Und da habe ich mir eine Textstelle markiert, die ich ganz gerne aufgreifen möchte. Und somit steige ich ein mit meinem Learning Nummer 1, welches das Kapitel 3 ist, Ehe. Und ich erlaube mir mal, dir dieses Kapitel komplett vorzulesen und möchte noch ein letztes Mal, wahrscheinlich nicht ein letztes Mal, aber jetzt nochmal daran erinnern, dass dieses Buch 1923 veröffentlicht wurde, also vor über 100 Jahren. Und da steht auf Seite 16 geschrieben wie folgt. Dann sprach Almitra abermals und sagte, und was ist mit der Ehe, Herr? So fängt jedes Kapitel an, also irgendein Bewohner der Stadt bittet den Propheten nochmal seine Weisheit zu teilen zu unterschiedlichen Themen. Und hier bittet Almitra um Weisheit zum Thema Ehe. Und der Prophet antwortete, ihr wurdet gemeinsam geboren und werdet immer zusammenbleiben. Ihr werdet noch zusammen sein, wenn die weißen Schwingen des Todes eure Tage vernichten. Gewiss, ihr werdet selbst im stillen Gedenken Gottes zusammen sein. Doch gebt in eurer Gemeinsamkeit euch Raum und lasst des Himmels Winde zwischen euch tanzen. Liebet einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie besser ein bewegtes Meer zwischen den Gestaden eurer Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom gleichen Leib. Singt und tanzt zusammen und freuet euch, doch lasst einander auch allein sein. So wie die Saiten einer Laute allein sind, auch wenn sie von der gleichen Musik erbeben. Gebt eure Herzen, doch überlasst sie nicht der Obhut anderer. Denn nur die Hand des Lebens vermag eure Herzen zu fassen. Und steht beieinander, aber nicht zu nahe. Denn die Säulen des Tempels stehen für sich. Und Eiche und Zypresse gedeihen nicht in des anderen Schatten. Vor über 100 Jahren niedergeschrieben. Und eigentlich könnte man an dieser Stelle einfach einen sogenannten Mic Drop vornehmen. Eigentlich brauche ich ja gar nichts mehr erzählen, weil das steht ja schon für sich. Und ich finde es auf jeden Fall beachtlich, wie hier über die Ehe und das Zusammenleben gesprochen wird und irgendwie diesen Raum zu lassen, sodass des Himmels Winde dazwischen tanzen können, fand ich irgendwie, was für eine schöne Formulierung. Und der letzte Satz, Eiche und Zypresse gedeihen nicht in des anderen Schatten. Wow, bin mir unsicher, ob das vor über 100 Jahren tatsächlich so eine Selbstverständlichkeit war, so eine Beziehung zu führen. Ich selbst bin ja jetzt fast 5 Jahre verheiratet, bin mit meiner Frau auch seit über 12 Jahren zusammen und ich habe schon das Gefühl, dass wir einen Modus haben, in dem jeder tatsächlich seinen Raum hat. Und für mich ist es heute eine Selbstverständlichkeit, aber als ich das gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, ob das vor 100 Jahren schon eine Selbstverständlichkeit war und ob das heute auch ja generell gesellschaftlich überhaupt schon eine Selbstverständlichkeit ist. Und ich glaube, dass Raum zu lassen bei Dingen, die einem wichtig sind, auch dieses Konzept, diese Idee auch übertragbar ist auf alles, was einem wichtig ist, auch auf Freundschaften, aber auch auf viele andere Angelegenheiten, die wir versuchen, vielleicht eher an uns zu klammern, weil sie uns so wichtig sind und merken dann aber, dass dieses Klammern gerade eigentlich dazu beiträgt, dass es doch vielleicht wieder flüchtig wird. Und wir haben jetzt ja gerade Januar 2025 und ich nutze den Jahresübergang zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen grob, um auch immer wieder meine Jahresplanung zu machen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bei dem Eintragen der vorgebuchten Trainingstage für dieses Jahr regelmäßig mal bei dem Ausbildungskoordinator meines Auftraggebers nachgefragt habe, wie es denn aussieht, ob da schon Buchungen sind und habe einfach immer wieder nachgefragt, weil ich einerseits den Wunsch habe, natürlich auch meine Trainingstage planbar im Kalender einzutragen, habe aber auch gemerkt, dass ich so weit gehe, ne, dass ich mir am liebsten hätte, dass ich jetzt meine 60 Schulungstage schon fix im Kalender stehen habe. Aber das ist ja völlig absurd, Anfang Januar davon auszugehen, dass diese Tage schon irgendwie geplant und schon mit Teilnehmern gefüllt sind. Und irgendwie, es ist mir einfach wichtig, weil das natürlich auch für meine persönliche Planung, auch für unseren Umzug und natürlich auch für meine finanzielle Planung irgendwie ein wichtiger Faktor ist. Aber habe dann auch festgestellt, dass natürlich mein vehementes Nachfragen eigentlich genau das Gegenteil erreicht von dem, was ich will. Es ist mir wichtig und ich möchte es am liebsten kontrollieren. Ich möchte es ganz stark klammern, aber ich bin in der völligen Überspannung. Also das ist eigentlich viel zu viel. Ich darf doch einfach mich zurücklehnen und vertrauen. Im letzten Jahr waren es 50 Schulungstage und da habe ich erst im zweiten Quartal so richtig angefangen. Also wenn ich es einfach laufen lassen würde, bin ich ziemlich sicher, dass ich auch so auf meine 60 Tage komme. Und da, habe ich einfach für mich nochmal erkannt und da diese Brücke zu schlagen, auch zum Thema Ehe, zu dem, was ich gerade vorgelesen habe. Was ist dir tatsächlich wichtig? Und wenn du mal auf das achtest, was dir wichtig ist, wie stark versuchst du, dich daran zu klammern oder daran irgendwie festzuhalten? Wie stark versuchst du darauf Kontrolle wirken zu lassen oder Kontrolle auszuüben? Und ich habe festgestellt, dass ich schon auch dazu neige, die Kontrolle haben zu wollen und dass ich auch weiter mich daran erinnern darf, mal loszulassen, um Raum zu schaffen, sodass des Himmels Winde dazwischen tanzen können. Und das ging mir durch den Kopf, als ich dieses Kapitel las und jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Episode nochmal drüber nachdachte, was da so drin steckt für mich, aber auch vielleicht für dich. Und ich hoffe, dass ich damit dich ein wenig inspirieren und zum Nachdenken bringen konnte. Denn das ist ja das, was ich hier machen möchte, auch mit diesem Podcast, was sich so organisch entwickelt hat. Und deswegen ist das auch ein ganz charmanter Übergang zu meinem Learning Nummer 2. Denn hier geht es um das Kapitel des Lehrens, also Menschen etwas beizubringen. Und ich habe ja auch schon im Intro gesagt, dass ich in den letzten Monaten, Jahren erkannt habe, dass das lebenslange Lernen und Lehren irgendwie ein ganz wichtiger Aspekt meines Lebens nicht geworden ist, sondern schon einmal ist. Sowohl als Offizier bei der Bundeswehr, aber auch als Teamleiter und Gesellschafter in der Vermögensverwaltung war ich immer in Führungsverantwortung und immer in der Position, Situationen Menschen etwas beibringen zu können. Und das ist eine große Leidenschaft von mir und von daher war ich natürlich auch sehr neugierig und sensibel hinsichtlich des 18. Kapitels, welches ich auch jetzt an dieser Stelle mit dir einmal komplett teilen und dir vorlesen möchte. Und da steht auf Seite 46, Kapitel Lehren. Dann bat ein Lehrer, sprich zu uns vom Lehren. Und der Prophet sagte, niemand kann euch etwas offenbaren, das nicht bereits halbschlafend in der Dämmerung eures Wissens liegt. Der Lehrer, der im Schatten des Tempels unter seinen Schülern wandelt, gibt ihnen nicht seine Weisheit, sondern sein Vertrauen und seine Liebe. Ist er wirklich weise, so lädt er euch nicht in das Haus seiner Weisheit, sondern führt euch zur Schwelle eures eigenen Geistes. Der Astronom mag euch erklären, wie er den Weltraum versteht, doch seine Einsicht kann er euch nicht geben. Der Musiker mag euch den Rhythmus vorsingen, der das gesamte All durchdringt, doch kann er euch das Ohr nicht geben, das diesen Rhythmus erfasst und nicht die Stimme, die ihn erklingen lässt. Und der die Wissenschaft der Zahlen kennt, mag euch die Welt der Gewichte und der Maße erklären, doch kann er euch nicht dorthin führen. Denn was der eine Mensch sieht, beflügelt keinen anderen. Und so wie jeder von euch allein vor Gottes Wissen steht, ist jeder auch allein in seiner Kenntnis Gottes und in seinem Verstehen der Erde. Mic Drop, Reminder, veröffentlicht 1923, vor über 100 Jahren. Und ich habe ja bereits erwähnt, dass meine persönliche Leidenschaft das Lernen und Lehren ist. Und ich fand es ja sensationell, als ich hier las, dass der Lehrer, der im Schatten des Tempels unter seinen Schülern wandelt, ihnen nicht seine Weisheit gibt, sondern sein Vertrauen und seine Liebe. Und da ging mir ehrlich gesagt das Herz auf, als ich das gelesen habe. Und habe natürlich auch mich hinterfragt, was mache ich hier eigentlich auch in meiner Rolle als Trainer und Coach heutzutage? Was schenke ich? Was kommt eigentlich bei meinem Gegenüber an? Und vielleicht kommt meine Weisheit, meine Erkenntnis, meine Einsicht, meine Perspektive über die Dinge gar nicht so konkret bei dir an. Vielleicht muss ich es auch gar nicht. Vielleicht geht es einfach nur darum, mein Vertrauen und meine Liebe dir zu schenken in Form meiner Selbstoffenbarung, um gegebenenfalls dich dadurch zu motivieren und zu begeistern, dir vielleicht eine eigene Perspektive aneignen zu wollen. Denn Vertrauen und Liebe zeige ich dir ja, indem ich einfach offenlege, was mich beschäftigt. Und meine Einsichten, die ich hier mit dir teile, kann ja sein, dass du damit überhaupt nichts anfangen kannst, weil meine Einsichten fußen auf meinen persönlichen Erfahrungen, Erlebnissen und Werten. Aber vielleicht motiviert dich meine Auseinandersetzung mit der Thematik dich dazu, dich auch einmal mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen. Und das fühlt sich irgendwie gut an und das löst auch mich von dem Anspruch, bei meinem Gegenüber etwas zu erreichen im Sinne von, hast du das verstanden? Gehst du damit? Bist du einverstanden? Darum geht's gar nicht. Ja, also es geht nicht darum, dass ich mich vielleicht rückversichern müsste oder dass ich nach Bestätigung suche hinsichtlich dessen, was mich beschäftigt, sondern dass es einfach darum geht, aus dem Vertrauen, aus der Liebe heraus, Dinge mit dir zu teilen und dadurch, ja, dich dazu zu begeistern, dir eine eigene Perspektive schaffen zu wollen. Und je mehr Vertrauen und Liebe ich schenke, desto größer ist vielleicht die Chance, dass dieser Wunsch in dir geweckt wird und du ihn vielleicht umsetzt. Und das war irgendwie das, was ich im Nachgang daraus gezogen habe. Und das motiviert mich, das beruhigt mich, das reduziert irgendwie auch meinen inneren Perfektionisten, es reduziert meinen inneren Anspruch, sondern das heißt einfach nur, Martin, leg alles rein, was du möchtest, Liebe, geh ins Vertrauen. Und der Rest kommt von alleine und ich kann nicht beeinflussen, was bei dir ankommt, weil wir einfach in unterschiedlichen Welten leben. Und das waren meine finalen Gedanken zu meinem Learning Nummer 2. Und vielleicht hilft das auch dir, vielleicht bist du ja auch in einer Situation, wo du Menschen etwas beibringst, vielleicht hilft auch dir das, nochmal deinen eigenen Anspruch an deine Lehrtätigkeit neu zu setzen, neu zu justieren. Und damit möchte ich überleiten zum dritten und letzten Learning aus diesem Buch. Und dieses Learning ziehe ich aus dem Kapitel 28, aus dem Abschied. Also da sind eigentlich alle predigtähnlichen Reden gehalten. Und jetzt holt der Prophet nochmal zum Roundhouse-Kick der Weisheit an. Oder aus, holt aus zum Roundhouse-Kick der Weisheit. Und ja, fliegt nochmal über unterschiedlichste Themen, in einer Form von Essenz. Also er versucht nochmal ein paar Dinge auf den Punkt zu bringen. Und da möchte ich eine Passage mit dir teilen zum Thema Misserfolg, welche da geschrieben steht auf der Seite 67. Man sagte euch, gleich einer Kette wäret ihr so schwach wie euer schwächstes Glied. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn ihr seid auch so stark wie das stärkste Glied der Kette. Misst man an der geringsten eurer Taten euch, dann ist das so, als messe man die Macht des Meeres an der Vergänglichkeit der Gischt. An euren Misserfolgen euch zu messen ist, als legte man den Jahreszeiten ihre Unbeständigkeit zur Last. Und ich war von dieser Passage, auch jetzt in der Vorbereitung der Episode, nochmal sehr angetan, weil wir uns ja in dieser Phase des Jahresübergangs befinden. Und das ist ja auch häufig eine Zeit der Reflexion, was lief im vergangenen Jahr gut, was schlecht. Und vielleicht ist auch manchmal der retrospektive Zeitraum etwas länger. Aber sieh dir doch mal die Summe deiner Taten und deiner Erlebnisse als eine Kette an. Und überlege mal, woran hältst du dich auf? Was beschäftigt dich? Sind es eher die schwächsten Glieder, also vielleicht unsere Fehltritte, unsere Fehler, unsere Misserfolge? Oder sind es dann doch vielleicht die Dinge, die du erreicht hast? Und mir ist aufgefallen, dass mein Fokus bei der Auswertung der Jahresplanung 2024 darauf lag, mich auf das zu fokussieren, was nicht funktioniert hat. Und ich darf ja mit einem gewissen Stolz behaupten, dass ich 80% meiner Ziele erreicht habe und die Ziele, die mir besonders wichtig waren, habe ich sogar übertroffen. Das heißt eigentlich, also ich müsste mir auf die Schultern klopfen. Aber nein, was habe ich gemacht? Ich habe wahrscheinlich 80% der Zeit darauf verwendet, mich um die 20% zu kümmern, die nicht geklappt haben, um zu gucken, ja, was kann ich jetzt daraus ziehen, was kann ich optimieren? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil. Aber das Loben meiner selbst, also der Fokus auf die stärksten Glieder meiner Kette, ist etwas zu kurz gekommen. Und ich fühlte mich einfach erinnert daran, dieses Verhaltensmuster vielleicht nochmal zu hinterfragen und einfach auch mal mich selbst zu loben für Dinge, die klappen und auch meinen persönlichen Wert und meine Stärke nicht an dem zu bemessen, was nicht geklappt hat, sondern an dem, was ich schon alles gerissen habe. Nicht nur in den letzten 4 Jahren, sondern in meinem gesamten Lebensweg. Und vielleicht ist es auch für dich nochmal ein Aufruf, auf das zu blicken, was du schon alles geschafft hast. Und selbst wenn auch Misserfolge vielleicht jetzt gerade eher deinen Fokus, sagen wir, ein bisschen überlagern, dann darf ich dich auch nochmal daran erinnern, dass Misserfolge Bestandteil unseres Weges sind. Und Misserfolge sind nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern essentieller Bestandteil des Erfolgs, denn nur so können wir lernen, wie wir es richtig machen, wie wir zum Erfolg kommen. Und ich fand schön diese Formulierung, dass an euren Misserfolgen euch zu messen ist, als legte man den Jahreszeiten ihre Unbeständigkeit zur Last. Also es liegt in der Natur der Dinge, dass Dinge auch mal nicht funktionieren, nicht klappen. Und ja, das fand ich auf jeden Fall einen sehr schönen, passenden Reminder jetzt gerade zur Phase des Jahresübergangs. Und die Menschen werden sich sowieso an das erinnern, was du, ich, wir alle, was wir toll gemacht haben und nicht an das, was nicht funktioniert hat. Und wir persönlich hängen uns daran aber sehr oft auf. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Autor dieses Buches, Khalil Gibran, der ja hier im Buch genannt wird in einer Reihe mit Shakespeare und Lao Tse, dass auch dieser Autor natürlich Bücher und Manuskripte geschrieben und veröffentlicht hat, die wahrscheinlich völliger Mist waren. Und trotzdem sitze ich heute hier, halte der Prophet in meinen Händen und spreche positiv und wertschätzend über wahrscheinlich ein Highlight seines Schaffens. Und damit möchte ich mein Learning Nummer 3 schließen. Und bevor ich zusammenfasse, darf ich dich nochmal daran erinnern, nur für den Fall, dass du bis hierhin etwas gelernt haben solltest oder wenn auch vielleicht die Form meiner Lehre in dir den Wunsch erzeugt hat, dir eine eigene Perspektive, ein eigenes Bild zu schaffen, dann freue ich mich sehr über deine positive Bewertung auf der Plattform, auf der du mich konsumierst. Ja, schenk mir gerne 5 Sterne auf Spotify. Und wenn du Ratschläge für mich hast, was ich noch besser machen könnte, oder wenn du Bücher kennst, die ich vorstellen soll, dann brauchst du mir sie nicht schicken. Ja, du hast aber bei Spotify tatsächlich eine Kommentarfunktion, in der du auch mir eine persönliche Nachricht schicken kannst, die ich dann zum Beispiel auch einfach nicht veröffentliche. Und ansonsten bleibt mir nun nur noch zusammenzufassen meine Top 3 Learnings aus dem Buch Der Prophet von Khalil Gibran wie folgt. Mein Learning Nummer 1 beschäftigte sich mit dem Kapitel der Ehe. Und schon vor 100 Jahren hat der Autor darauf hingewiesen, dass es auch in einer Ehe darum geht, Raum zu schaffen, damit des Himmels Winde dazwischen tanzen können. Denn Eiche und Zypresse gedeihen nicht in des anderen Schatten. Und darf uns auch nochmal als eine Erinnerung daran gelten, dass die Dinge, die uns wichtig sind, dass wir dazu neigen, teilweise diese Dinge vielleicht klammern zu wollen oder kontrollieren zu wollen, und dass dies aber eigentlich genau den gegenteiligen Effekt hat von dem, was wir erzielen wollen. Und wenn du vielleicht auch nochmal gerade darüber nachdenkst, was und wer dir wichtig ist, dann an dieser Stelle die Frage, ob da auch noch genug Raum ist für des Himmels Winde. In meinem Learning Nummer 2 habe ich eine Perspektive geteilt zum Lehren, also zum Vermitteln von Weisheit an andere, was ja auch eine Leidenschaft meiner selbst ist, und habe die Erkenntnis geteilt oder bin auf die Erkenntnis gestoßen, dass der Lehrende gar keine Erkenntnisse, Einsichten und Weisheiten teilen kann, sondern lediglich Liebe und Vertrauen teilt in Form einer Selbstoffenbarung, denn die Erkenntnisse und Weisheiten, die ich erlangt habe, fußen auf Erfahrungen, die sehr individuell auf mich zutreffen und fernab sein könnten von dem, wie sich deine Lebensrealität darstellt. Aber je mehr Liebe und Vertrauen ich in Form von Lehre schenke, desto größer könnte bei dir der Wunsch ausgeprägt sein, dir eine eigene Perspektive schaffen zu wollen. Und beim Learning Nummer 3 bin ich nochmal eingegangen auf das Thema Misserfolg. Und du hast vielleicht auch schon einmal gehört, dass die Kette immer nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Ja, der Autor erinnert aber auch nochmal daran, dass eine Kette auch so stark ist wie ihr stärkstes Glied. Ja, also dass wir uns nicht nur auf das fokussieren sollten, was vielleicht nicht so gut funktioniert, wenn ich das jetzt mal übertragen darf, auf unser Leben, sondern dass wir uns auch auf das konzentrieren dürfen, was unsere Kette so stark macht. Und der Satz, an euren Misserfolgen euch zu messen ist, als legte man den Jahreszeiten ihre Unbeständigkeit zur Last, impliziert, dass Misserfolge, Fehler, Missgeschicke zu unserem Leben dazugehören, wie nun mal der Winter und der Sommer zu den Jahreszeiten gehört, ist also ein integraler Bestandteil unserer Natur und unserer Existenz. Und schließen möchte ich diese Episode mit einer Textstelle aus dem Kapitel Arbeit. Und ich fand das eigentlich einen ganz runden Satz, der zu dieser Episode passt, weil auch das Lehren irgendwie meine Arbeit ist. Und ich habe ja nun schon viel über Vertrauen und über Liebe gesprochen im Zusammenhang mit Lehren. Und zum Thema Arbeit schreibt der Autor wie folgt: Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe. Punkt. Ich führe das nicht weiter aus. Mir ist nur aufgefallen, dass ich das schon häufiger jetzt mal gehört habe bei unterschiedlichsten Coaches und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und war froh, endlich mal die Quelle dieses Ausspruchs gefunden zu haben und erlaube mir, diesen Satz Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe nicht weiter zu kommentieren, sondern dir den Raum zu geben, dass des Himmels Winde sich dort ausbreiten mögen und dir spannende Einsichten, Perspektiven schenken. In dem Sinne ganz, ganz lieben Dank für deine Wertschätzung in Form von Zeit und Aufmerksamkeit. Gerne bis zum nächsten Mal und alles Gute. Bis dann. Ciao.